Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo und Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarzgruppe. Wir haben heute eine ganz besondere Ausgabe, denn die handelt von der Tech 2025. Das ist eine Konferenz vom Handelsblatt und eben von Schwarz Digits in Heilbronn. Die findet ab jetzt jährlich statt. Den Inhalt kann man schon anhand des Namens erraten. Natürlich geht es um Tech, es geht um künstliche Intelligenz, es geht um Quantum Computing, es geht eigentlich um die digitale Zukunft von Deutschland und Europa. Die Frage, warum in Heilbronn, lässt sich einfach beantworten. Das ist gewissermaßen das Epizentrum der Schwarzgruppe, also des Mitveranstalters in Form von Schwarz Digits. Und dort entsteht gerade ein ziemlich großes Ökosystem rund um künstliche Intelligenz, um Technologie und um eine ganze Reihe von anderen Aspekten, die damit unmittelbar zu tun haben. Zum Beispiel zu dem Punkt, der im Verlauf dieses Podcasts auch von vielen verschiedenen Stimmen, die ich eingefangen habe, auf der Konferenz mit adressiert wird. Denn das, was im Hintergrund steht, ist digitale Souveränität. Das ist deswegen besonders hervorhebenswert, weil wir gerade einen gigantischen Umbruch vor uns haben. Nicht nur durch künstliche Intelligenz, sondern eigentlich dadurch, dass es, und das ist ein Zitat, was auf der Tech häufiger fiel, dass es eigentlich gar keine digitale Wirtschaft mehr gibt, sondern dass Wirtschaft digital geworden ist. Will sagen, es gibt kaum noch ökonomische Prozesse, kaum noch Arbeitsprozesse, die nicht irgendeinen Anteil von Digitalisierung in sich tragen, und das wird sich durch künstliche Intelligenz noch intensivieren. Das bedeutet allerdings, dass wenn wir von digitaler Souveränität für Europa sprechen, dass dann in einem so digitalen Zeitalter das eigentlich gleichzusetzen ist mit Souveränität. Und deswegen ist der Aufbau von ganzen Ökosystemen, ist auch die Perspektive, wie autonom, wie selbstständig können wir in Europa, in Deutschland agieren, eine sehr wichtige Frage, gesellschaftlich, politisch und ökonomisch ohnehin. Das war also das Thema, was über der Tech 2025 in Heilbronn ohnehin geschwebt hat. Und dann wurde auf dieser Konferenz in ganz vielen Facetten besprochen, wie man dieses Ziel erreichen kann. Ein wesentlicher Punkt ist einer, der in Deutschland in der Debatte häufig zu kurz kommt und fast schamhaft verschwiegen wird. Es geht tatsächlich um Geld. Während wir sehen, wie in den Vereinigten Staaten gigantische Investitionen in Milliarden- und Abermilliardenhöhe auf den Weg gebracht werden, haben wir in Deutschland lange eher schamhaft verschwiegen, dass es eigentlich auch um Investitionen geht, die überhaupt erst ermöglichen, diese gigantische Veränderung auf den Weg zu bringen und die am Ende auch dafür stehen, dass wir in Deutschland, in Europa einigermaßen unabhängig sein können. Im Eröffnungspanel hat Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits und Digitalchef der Schwarzgruppe, das Thema digitale Souveränität so beschrieben.
Get your act done to become independent and run not only your business, run Europe. Europe will be lost if you give up the data, and this is my last sentence. Why are we here in Heilbronn? This is because there's the most talent. The only resource we have, we don't have oil, we don't have natural gas. The only resource we have is education. And out of education, you have talents and industries. We have so many great industries. We have all these hidden champions. The only asset which lasts in the hand is the data, how to run that business. If you give this up, you give up the economy. And this is where I can tell you, this is where you stopped. We took your ball and brought it to the next level. And now we have to get our act together, everybody, to get this done.
Ja, das vergisst man leicht, wenn man so drei Generationen Wohlstand gewöhnt ist und irgendwie auch für normal hält. Aber das ist halt genau dieser Wohlstand, der sich weitestgehend auf Bildung zurückführen lässt. Auf die Kraft der Ideen, die meist technische Kreativität und auch auf die Kraft des Nachdenkens. Und das sind eben alles Eigenschaften, die durch künstliche Intelligenz und auch durch die Datenschätze in den Unternehmen ziemlich radikal beeinflusst werden. Und deswegen dieser Aufruf und deswegen auch die Konferenz, die Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes das Festival des Aufbruchs genannt hat. Das ist genau dieser Aufbruch. Und der war auf der Tech 2025 in Heilbronn definitiv spürbar. Das Line-up auf der Konferenz war ziemlich spektakulär. Und dementsprechend habe ich hier in diesem Podcast auch eine ganze Reihe von ziemlich relevanten Stimmen versammeln können. Wir haben ganz unterschiedliche Aspekte besprochen von der Veränderung, die vor uns steht und welche Qualität sie hat, was das auch geopolitisch bedeutet, über natürlich die Frage, was müssen wir eigentlich genau tun? Wir haben über Optimismus gesprochen, wir haben aber auch darüber gesprochen, was jetzt also als Wunschliste ganz dringend ansteht und eine Art Gegenwunschliste. Was also müssen wir unbedingt lassen in Deutschland und in Europa, um unsere Zukunft gestalten zu können? Und die Stimmen, die ich eingesammelt habe, die geben ein ganz gutes Bild davon wieder, wer eigentlich auf der Konferenz war und was dort besprochen worden ist. Ich möchte das mal aufzählen, nämlich haben wir hier in diesem Podcast versammelt Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche, Deutsche Bank-CEO Christian Sewing, SWR-Intendant und früherer Tagesschau-Redaktionsleiter Kai Gnifke, die KI-Ingenieurin und Managerin Kenza Aizid Abu, den Philosophen Markus Gabriel, der frühere Außenminister Joschka Fischer, der Minister für Digitales und Staatsmodernisierung Carsten Wildberger, der Journalist Klaus Kleber und Stefan von Holzbrink, der Chef der Verlagsgruppe Georg von Holzbrink. Sie alle haben die Antworten gegeben, die Einblicke geteilt, wie eine solche Veränderung gelingen kann. Und das ist auch genau der erste Punkt, über den wir sprechen wollen, nämlich diese großen Veränderungen in den vereinzelten Branchen, in der Wirtschaft insgesamt, in Arbeitsprozessen, in gesellschaftlichen Prozessen, aber natürlich auch bis in die Politik und in die Gesellschaft hinein. Die große KI-Transformation, die haben wir in diesem Podcast schon ein paar Mal angesprochen, aber diese große KI-Transformation, wie wirkt eigentlich künstliche Intelligenz tatsächlich auf Wirtschaft und Gesellschaft? Das war das erste große Thema, zu dem ich mich mit den verschiedenen Leuten unterhalten habe. Ganz am Anfang steht hier Katharina Reiche, die Wirtschafts- und Energieministerin, die nicht nur eine Keynote gehalten hat auf der Konferenz, sondern mit der ich mich auch kurz unterhalten konnte, was einen der Bereiche angeht, die in vielen anderen Ländern schon sehr selbstverständlich besprochen werden, die aber in Deutschland bisher etwas zu kurz kommen.
Glauben Sie, dass sich der Bereich der Politik selbst auch verändert durch künstliche Intelligenz?
Das Arbeiten innerhalb der Regierung, vor allem aber das Möglichmachen von KI in Genehmigungsprozessen in der öffentlichen Verwaltung, der ist ja gar nicht zu verhindern und das wollen wir auch nicht. Wir müssen ihn vielmehr ermöglichen und zugänglich machen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Prozesse digital sind, dass sie ihre Behördengänge digital erledigen können, dass Genehmigungsprozesse digital sind. Wenn wir so viel Infrastruktur investieren müssen, wie jetzt das Infrastrukturpaket uns ja Gott sei Dank ermöglicht, brauchen wir digitale Prozesse. Andernfalls werden wir das Wachstum nicht schaffen.
Herr von Holzbrink hat gesagt, der absolut essentielle Faktor ist die Energie. Es darf in Europa, in Deutschland nachdenken, nicht 10-mal mehr kosten als in den Vereinigten Staaten. Das hat er auf künstliche Intelligenz bezogen.
Ja. Wir werden einen höheren Stromverbrauch auch sehen in Deutschland durch Rechenzentren und KI. Internationale Studien zeigen, dass zum Beispiel der Strombedarf in Amerika von 4 auf 15-16% nur für KI steigen wird. Wenn wir also mithalten wollen mit in KI, brauchen wir vorher eine sichere Energieversorgung und die muss preiswert sein, die muss CO2-arm sein, sie muss vor allem aber bezahlbar sein. Das ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen. Ansonsten verlieren wir den Wettbewerb um künstliche Intelligenz schon an der Energiefrage.
Das heißt, digitale Souveränität ist auch und ganz besonders eine Energiefrage.
Digitale Souveränität ist eng mit einer Energiesicherheit, mit einer bezahlbaren Energie verbunden.
Ja, das ist eine Erkenntnis, die man sich vergegenwärtigen muss. Der Energieverbrauch von künstlicher Intelligenz, das hat Wirtschaftsministerin Katharina Reiche eben gesagt, der Energieverbrauch ist so groß, dass wir schon allein auf einer geopolitischen Ebene uns überlegen müssen, kriegen wir die KI-Transformation vom Energiehunger her hin? Natürlich ist das eine Frage, die man auch besprechen kann, was Umwelt angeht, was Nachhaltigkeit angeht. Aber dadurch, dass relativ klar ist, dass wir eigentlich keine Alternative dazu haben, bei dieser KI-Transformation mitzumachen. Dadurch, dass digitale Souveränität ganz offensichtlich auch eine Energiefrage ist und wir zum Beispiel mit Putins Überfall auf die Ukraine und den entsprechenden Folgen für die Energiewirtschaft in Deutschland und in Europa, dadurch, dass wir da eine ganz besondere Herausforderung haben, wird die nochmal größer, was digitale Souveränität angeht. Tatsächlich schauen wir uns an, wie in den einzelnen Bereichen die Veränderung weitergeht. Und da bin ich besonders froh, dass wir Christian Sewing haben, nicht nur auf der Konferenz hören können, sondern auch hier im Podcast. Den CEO der Deutschen Bank, der natürlich einen ganz besonderen Einblick auf die Finanzwirtschaft hat. Die Investitionen, von denen eben schon die Rede war, die in einer Größenordnung stattfinden müssen, die sehr, sehr relevant ist, volkswirtschaftlich relevant ist, die bespricht Christian Sewing, der CEO der Deutschen Bank, aus seiner Perspektive.
Was glauben Sie denn, wie sich in Ihrem Bereich, den Sie durchschauen, durchblicken können, künstliche Intelligenz verändernd wirken wird?
Ja, sie verändert schon und wir sind mitten dabei. Für Banken und fürs gesamte Finanzwesen ist künstliche Intelligenz aus drei Gründen entscheidend. Kundenerlebnis. Ich spreche jetzt gar nicht von der Topline oder von Umsatz, sondern wir müssen sehen, dass wir unser Produkt so attraktiv wie möglich für den Kunden machen. Und da ist künstliche Intelligenz entscheidend für das Privatkundengeschäft, für das Firmenkundengeschäft, wie wir wahrgenommen werden, was wir für den Kunden im Hintergrund erledigen können, wo er wirklich sagt, Mensch, das ist ein tolles Erlebnis, mit der Deutschen Bank zu arbeiten. Deswegen ist es wichtig auf der Kundenseite. Zweitens natürlich Kosten, ist klar. Ja, auch wir müssen effizienter werden. Künstliche Intelligenz kann da helfen. Und der dritte Punkt, ist sehr oft vergessen wird, ist Regulatorik und Kontrollen. Eine Bank am Ende des Tages basiert ihr Geschäftsmodell auf Vertrauen. Und das bedeutet, dass unsere Kontrollen gut sein müssen. Und jede künstliche Intelligenz am Ende des Tages ist besser als manuelle Kontrollen.
Kleine Unterfrage. Mario Draghi hat im letzten September vorgeschlagen, dass wir 4,4-4,7% des Bruttoinlandsprodukts investieren, hauptsächlich in Infrastruktur und natürlich auch Digitalisierung und Technologie. Das ist so grob umgerechnet, sind das drei aufeinander gestapelte Marshallpläne. Was sagen Sie denn dazu, zu diesen Mengen Geld, die da investiert werden müssen?
Ja, erstmal ist es viel Geld. Ich kenne seine Zahl von 800 Milliarden Euro im Jahr, aber bis 2050 jährlich, wenn Sie das mal sozusagen noch 23, 24 Jahre nehmen, kann ich gar nicht im Kopf ausrechnen, aber dann sind das Trillionen. Und das bedeutet, wie wichtig ein funktionierender Kapitalmarkt ist. Denn eins ist klar, obwohl ich das Reformpaket der Bundesregierung richtig finde, auch das Schuldenpaket richtig finde, wir reden da über 500 Milliarden. Wir müssen 800 Milliarden jährlich in Europa investieren. Das bedeutet, wir brauchen den privaten Kapitalmarkt. Das Gute ist, der ist da. Wir müssen ihn vitalisieren. Wir müssen an ihm arbeiten. Das bedeutet auch, eine andere Rentenversicherungsform zu gestalten. Wir haben die Kraft, es aus eigener, wir haben die Möglichkeit, es aus eigener Kraft zu schaffen. Von daher, ja, enorm viel Bedarf. Aber das Kapital ist in Europa da.
Das war in dem Gespräch mit Christian Sewing aus meiner Perspektive ein ziemlich guter Hinweis, dass man durchaus da positiv drauf blicken kann. Das Geld ist da, das Kapital ist in Europa da, es sitzt bloß, das kann man vielleicht bemerken, etwas weniger locker als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Dass dann Umdenken stattfinden muss, dafür ist aber dieses große Finanzpaket der aktuellen Regierung ein ziemlich wichtiges Signal. Wenn wir uns so von der Finanzwirtschaft und von den Investitionen, die notwendig sind, mal die Veränderungen in einem anderen Bereich anschauen, nämlich im Bereich der Medien, dann ist das vor allem deshalb wichtig, weil Souveränität, weil Politik insgesamt natürlich auch immer eine ganz enge Verbindung zur Öffentlichkeit hat, zum Publikum. Und da haben wir gesehen, wie mangelnde digitale Souveränität im Bereich Social Media, da habe ich persönlich schon ganz oft drüber geschrieben, wie also die großen Plattformen von X bis TikTok, von Meta, bis wo auch immerhin, dass die Wirkmacht dieser Plattformen so groß ist auf das Publikum, dass es ein politischer Faktor geworden ist. Zum Beispiel was Propaganda angeht, zum Beispiel aber auch was Beeinflussung angeht. Es ist kein Geheimnis, dass zum Beispiel Donald Trump durchaus auch soziale Medien sehr intensiv genutzt hat, um erneut an die Macht zu kommen oder erneut zum Präsidenten gewählt zu werden. Das bedeutet, der mediale Anteil von dieser Veränderung, der ist nicht zu unterschätzen. Und genau dazu, zum Veränderungspotenzial der Medien, habe ich mit Kai Gnifke gesprochen. Kai Gnifke, der Intendant des SWR, der auch ARD-Vorsitzender war, der ganz lange die Tagesschau-Redaktion geleitet hat. Dem habe ich genau darüber gesprochen, wie künstliche Intelligenz, wie diese Mediensphäre dadurch verändert wird.
Eine Einsicht hat sich jetzt bei allen durchgesetzt. Das ist die Frage, wie wir müssen zusammenarbeiten. Und zwar privatwirtschaftlich organisierte Medienhäuser, öffentlich-rechtliche Medienhäuser, egal ob in Print, ob in elektronischen Medien. Wir müssen zusammenarbeiten. Diese Einsicht hat sich durchgesetzt und das wird sich jetzt innerhalb der nächsten 2 Jahre dramatisch verändern. Wir werden Lösungen nicht nur suchen müssen, sondern auch finden. Und KI wird uns wahnsinnig dabei helfen. Sie wird uns helfen, noch besseren Journalismus zu machen, indem sie uns entlastet von Standardaufgaben und Energie freisetzt für guten Qualitätsjournalismus. Sie wird uns helfen, effizienter zu werden, auch bei Verwaltungsaufgaben. Deshalb wird auch da werden Ressourcen frei werden für Journalismus. Das ist jetzt die extrem positive Vision. Aber ich glaube dran und ich kämpfe jeden Tag dafür und finde, wir haben eine verdammt gute Chance.
Auf der Tech 2025 wurden natürlich auch Produkte vorgestellt. Und eines der interessantesten war Omniac. Schwarz Digits hat diese App entwickelt und die Kernidee ist so einfach wie einleuchtend. Im Darknet tauchen ja immer wieder riesige Datensätze auf, meist aus Hacks, die da zum Kauf angeboten werden. Und Omniac scannt ständig die einschlägigen Seiten und wenn da die Daten eines Nutzers oder eines Unternehmens irgendwo auftauchen, dann schlägt die App Alarm. Man bekommt eine Warnmeldung mit der Einschätzung der Bedrohung samt ganz konkreter Handlungsempfehlungen. So wird das Risiko von Identitätsdiebstahl und auch von Cyberattacken insgesamt deutlich verringert. Cyberresilienz im Finanzbereich. Wer mehr erfahren möchte über Omniac oder einfach die App mal ausprobieren will, geht auf omniac.de, omniac.de. Wenn man von so einem Metathema spricht wie Veränderung, dann kann es sehr sinnvoll sein, das nicht nur fachlich zu betrachten, sondern auch aus einer sehr menschlichen, aber trotzdem wissenschaftlichen Perspektive, nämlich der philosophischen. Philosophie, also die Kunst, darüber nachzudenken, was das Leben ist, wie es funktioniert, was überhaupt los ist, um es mal ganz platt zu formulieren, das hat auf der Konferenz Tech 2025 in Heilbronn Markus Gabriel getan. Markus Gabriel ist ziemlich bekannter Philosoph. Er hat sich schon häufiger aus philosophischer Perspektive geäußert zur Digitalität, zur Digitalisierung und hat, das finde ich sehr, sehr spannend, manchmal einen Blick auf die Dinge, der überraschend ist aus einer philosophischen Perspektive. In meiner Unterhaltung mit Markus Gabriel habe ich gemeinsam mit ihm versucht, so etwas wie eine Philosophie der künstlichen Intelligenz herauszukitzeln.
Also es ist tatsächlich so, dass es völlig disruptiv ist. Ja, also ich habe sehr viele Wellen der Philosophie der künstlichen Intelligenz seit den 80er Jahren verfolgt, ja, im Fach. Und dann kam ein großer Durchbruch für mich selber auch in Gesprächen mit Daniel Kehlmann, vor allen Dingen in New York, aber auch mit japanischen Philosophen, dass mir klar geworden ist, dass sich jetzt etwas verändert hat. Ja, das heißt, die gesamten Grundlagen des philosophischen Nachdenkens über künstliche Intelligenz haben sich einfach deswegen verändert, weil wir natürlich jetzt durch die LLMs nicht zuletzt ein völlig neues Sprachverständnis haben. Also was bedeutet es eigentlich, dass Semantik jetzt so verarbeitet werden kann? Und was für mich völlig revolutionär ist, ist, dass wir zum ersten Mal ein Verhältnis herstellen können, messbares, quantitatives, ökonomisches Verhältnis zwischen Bedeutung, Sprache und Energie. Ja, das ist eine völlig revolutionäre Situation, dass im Grunde genommen die Ebene, auf der wir Sinn und Bedeutung transportieren, die Heimat der Philosophie, die Sprache, ja, ist jetzt auf einmal zugleich der Treiber der Energiewirtschaft. Also das ist aus meiner Sicht eine neue Konstellation.
Deine Frage gleich drunter nochmal gesetzt, ab welchem Level müsste man aus philosophischer Perspektive von einem Wesen sprechen, was da in der KI bestünde?
Also ich glaube, ein Wesen besteht einfach natürlich deswegen darin, weil die KI-Forschung, die ja die Quelle ist für KI-Systeme, die dann industriell produziert werden können, tatsächlich sich ein bestimmtes Ding sozusagen in der Natur anschaut, nämlich zunächst einmal menschliche oder tierische Intelligenz. Die wird ja modelliert. Das heißt, KI-Systeme sind ja Modelle, digitalisierte Modelle von Verhalten, das wir als intelligent bezeichnen würden, wenn es von einem Lebewesen ausgeführt wird. Das ist ja eigentlich die KI-Definition seit Turing. Und wir lernen jetzt durch diese KI-Systeme etwas über unser Wesen. Also ich würde sagen, das Wesen der künstlichen Intelligenz ist das Wesen des Lebens minus das Leben. Ja? Also es ist so eine Art hochinteressanter Zombie.
Interessanterweise zufällig. Auf der Konferenz habe ich Klaus Kleber getroffen, quasi die Moderatorenlegende des ZDF. Der sagte, er hat den großen Vorteil, inzwischen nur noch das arbeiten zu können, worauf er auch als Privatperson Lust hat. Er war dort, um sich anzuschauen, was KI, was Digitalisierung bewirken können, wo der aktuelle Stand ist. Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, wie und was Journalismus beeinflusst werden könnte von den jüngeren Veränderungen.
Irgendjemand hat mir am Anfang dieses KI-Hypes gesagt, jemand, der mehr darüber wusste als ich, sagte, du wirst nicht von KI ersetzt werden als Journalist. Du wirst ersetzt werden von einem Journalisten, der weiß, wie man mit KI umgeht. Und das hat sich hier verfestigt. Ein Hilfsmittel, das aber nie die Kontrolle und die Steuerung übernehmen darf.
Ja, im weiteren Gespräch mit Klaus Kleber haben wir dann feststellen können, dass es natürlich sehr, sehr schwer vorherzusehen ist, gerade wie Journalismus sich verändern wird durch KI. Da kann man an der Stelle nochmal dran erinnern, dass Journalismus ja das Hauptinstrument der Sprache für sich entdeckt hat seit sehr langer Zeit, ob das jetzt Bildsprache ist oder textliche Sprache. Aber weil KI inzwischen die Sprache beherrscht auf einem Level, wie es manche Menschen nicht tun, ist vollkommen klar, dass Journalismus dadurch geprägt wird. Es ist auch klar, dass künstliche Intelligenz eines der wesentlichen Instrumente sein wird des Journalismus der Zukunft. Aber wie genau und nach welchen Kriterien, das lässt sich erst langsam in Umrissen erkennen. Was aber, und da war ich mir mit Klaus Kleber absolut einig, das herrschte auch auf dieser Konferenz eine gewisse Einigkeit in diesem Kontext, was aber klar ist, dass wir im KI-Zeitalter wahrscheinlich Journalismus dringender brauchen als je zuvor. Allein schon aufgrund der gigantischen Manipulationsmöglichkeiten, die für Medien, für soziale Medien, für die Öffentlichkeit insgesamt durch künstliche Intelligenz bereitgestellt werden. Das hörte sich nach einer kurzen Zeit in Gesprächen durchaus auch immer mal ein bisschen negativ an. Und es ist ja vollkommen klar, dass viele Menschen mit einer gewissen Furcht an diese Veränderungen rangehen. Veränderung und Furcht liegen ohnehin ziemlich nah beieinander. Aber es gibt ein Gegenmittel, sowohl was die Furcht selbst angeht, wie auch was das Gefühl des Ausgeliefertseins angeht. Das Gefühl des Ausgeliefertseins, das ist deswegen ein wichtiges Gesprächsthema, über das man reden muss, weil digitale Souveränität natürlich einen natürlichen Gegenspieler hat, und das ist Hilflosigkeit. Das liegt beinahe auf der Hand, aber eben nur beinahe. Denn Hilflosigkeit hat auch immer eine emotionale Komponente. Und das wiederum heißt, wenn wir von digitaler Souveränität sprechen, dann dürfen wir nicht allein die technologische Komponente davon betrachten. Die gibt es und die ist absolut essentiell. Aber was zu digitaler Souveränität, was zu Souveränität dazugehört, ist auch das entsprechende Gefühl. Weniger Hilflosigkeit und mehr Schaffenskraft, mehr Mut. Und genau deswegen war einer der wichtigsten Punkte, über die ich mich unterhalten habe, auf dieser Konferenz mit verschiedenen Leuten, der Optimismus. Aus meiner Perspektive gehört Optimismus ganz zentral zu diesen Veränderungen dazu, denn Optimismus ist nichts anderes als die Überzeugung, dass man es schaffen kann. Das heißt ja nicht, dass man denkt, es wird eh alles von alleine gut. Das ist keine sinnvolle Variante des Optimismus. Das ist aus meiner Sicht einfach positive Naivität. Aber Optimismus ist eine so wichtige Kraft, weil sie uns tatsächlich das Durchhaltevermögen gibt, auch auf die Vision aktiv hinzuarbeiten. Allerdings ist es gar nicht so leicht, optimistisch zu sein in solchen Zeiten. Interessanterweise hat sich die Veranstaltung selbst als Herz des Optimismus bezeichnet. Und das fand ich als notorischer Optimist nicht nur sehr interessant. Ich fand das auch Anlass genug, um mit verschiedenen Menschen darüber zu sprechen, wie eigentlich Optimismus in diesen Zeiten gelingen kann. Den Anfang macht an dieser Stelle der Mann, der auch die Eröffnungskeynote gehalten hat, nämlich Joschka Fischer. Ehemaliger Außenminister in ebenfalls sehr bewegten Zeiten, Anfang des Jahrtausends, Ende des letzten Jahrtausends, der erste Außenminister, grüne Außenminister der rot-grünen damaligen Regierung. Und Joschka Fischer hat genau darüber gesprochen, wie die ziemlich verwickelte weltpolitische Lage einem vielleicht trotzdem noch erlaubt, mit einem positiven Blick darauf zu schauen.
Das Handelsblatt hat hier das Ganze als eine Art Herz des europäischen Optimismus beschrieben, diese Veranstaltung. Woher kann der Optimismus denn kommen?
Naja, das ist kein Herz des Optimismus. Es ist bittere Notwendigkeit, schiere Notwendigkeit. Putin, wenn er sich durchsetzt, wird er weiter westlich weitermachen. Und Trump ist ein nicht verlässlicher Partner. Das heißt, uns ist der Teppich unter den Füßen weggezogen. Und wir sind in einer Bedrohungssituation, wie sie Europa so noch nicht erlebt hat. Wir müssen uns selbst instand setzen, uns verteidigen zu können und abschrecken zu können, wenn wir am Frieden interessiert sind. Darüber hinaus gibt es eine große technische Transformation. Die Welt verändert sich rasend schnell durch diese neuen Technologien. Und entweder sind wir da dabei und spielen entsprechend unsere Interessen eine Rolle, oder aber wir sind abgemeldet. Und dann aber wirklich.
Und also es gibt ja diesen Begriff Zweckoptimismus. Wäre das vielleicht Notoptimismus, den wir jetzt haben müssen? Also die Hoffnung, dass es irgendwie klappt? Weil bis jetzt sind wir im Digitalen ja noch nicht so weit, wie wir sein wollen. Und das ist für die Souveränität essentiell.
Die Entscheidung der Koalition vor ihrer Verabschiedung als Koalition mit Hilfe der Grünen, dieses Billionenpaket durchzubringen für Infrastruktur und Militär, hat eine enorme Bedeutung, wenn das richtig gemacht wird. Ich würde nicht sagen, weder Zweckpessimismus noch Zweckoptimismus, sondern wir müssen uns der Realität stellen. Punkt.
Ja, und der Optimismus, von dem wir sprechen, der Optimismus in einer geopolitischen Situation, die angespannter kaum sein könnte, die führt dann wieder zurück nach Deutschland zu einem auch persönlichen Grund für Optimismus für mich selbst. Es ist jetzt nicht so, dass mit Schwarz-Rot als Regierung die Traumkonstellation der allermeisten Menschen in die Macht gekommen ist. Aber dann wieder hat die neue Bundesregierung zum Anfang ein paar Hebel in Bewegung gesetzt, die einen durchaus optimistisch stimmen können. Neben dem schon angesprochenen großen Paket, Finanzierungspaket, was die Bundesregierung durchgedrückt hat, noch bevor sie in Amt und Würden war, war das vor allem aus digitaler Perspektive das erste Mal, dass es einen richtigen, echten Digitalminister gibt. Ein Minister, der nicht nur einfach für Digitales, für das Internetministerium, hat man früher gesagt, zuständig ist, sondern auch ganz ausdrücklich für Staatsmodernisierung. Carsten Wildberger ist der erste Digitalminister in Deutschland und war nicht nur auf der Konferenz und hat eine Keynote gehalten, sondern auch mit mir darüber gesprochen, was für Voraussetzungen wir hier schaffen müssen, damit die Digitalisierung, die nächste Stufe der Digitalisierung mit KI hier gelingen kann.
Also erstmal finde ich jetzt hier in Heilbronn, was hier über Jahre entsteht an KI, an Cybersecurity, auch den Mut zu investieren, das finde ich ganz großartig. Und ich glaube, am Ende des Tages, wir haben alle Startvoraussetzungen, wir haben tolle Unis, wir haben tolle Menschen, die auch wollen. Und wir müssen einfach nur ins Machen kommen. Und auch mal brauchen wieder eine positive Zukunftserzählung und ein Zielbild. Also insofern bin ich da viel optimistischer als die allgemeine Berichterstattung.
Es gibt sehr aktuelle Zahlen von OpenAI, die sagen, dass Deutschland das Land ist, wo die drittmeisten kostenpflichtigen Abonnements für ChatGPT abgeschlossen worden sind, was ich so nicht gedacht hätte. Und noch interessanter ist, dass Deutschland sogar das nach den USA Land ist, direkt als zweiter Platz mit den meisten Schnittstellen, die hier benutzt werden. Also wo Leute eine OpenAI, eine ChatGPT-Schnittstelle benutzen, ganz offensichtlich für ihre Tech-Projekte. Fast ein Auszeichnung eines Experimentalcharakters im Bereich KI. Hätten Sie das gedacht und was sagen Sie dazu?
Also grundsätzlich habe ich auf jeden Fall gedacht, dass wir in der Bevölkerung, was Nutzung von digitalen Tools angeht, auch Neugier angeht, viel, viel weiter sind, als man das allgemein, sag mal so, liest und selber glaubt. Also da ist eine viel höhere Digitalisierung in vielen Teilen der Bevölkerung vorhanden. Und das andere Thema ist, nochmal, ich glaube, wir haben von der Ausbildung her, von den Universitäten, da ist ja unheimlich viel passiert in den letzten Jahren, auch Forschungseinrichtungen, alle Startvoraussetzungen. Wir haben auch eine junge Generation, die Lust hat, die Bock hat, etwas zu machen. Und da stimmt mich schon alles positiv. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ins Machen kommen, die richtigen Randbedingungen schaffen und auch etwas uns wieder zutrauen und die Menschen auch sozusagen den Freiraum geben. Ich glaube, deshalb glaube ich schon, dass wir vorankommen können.
Ja, da liegt eine sehr, sehr große Aufgabe darin, nicht nur das Digitalministerium aufzubauen, sondern, das muss man so klar sagen, auch vielen anderen Behörden und Ministerien Teile ihrer Kompetenz abzunehmen. Die Rückendeckung von Friedrich Merz ist deswegen ziemlich essentiell. Aber zum Beispiel das, was Carsten Wildberger auf der Konferenz gesagt hat und auch das, was er in der Öffentlichkeit anderswo gesagt hat, das deutet schon darauf hin, dass die Bundesregierung diesmal die Digitalisierung und die ganzen Folgen, die damit einhergehen für Politik, für Gesellschaft, für Wirtschaft, deutlich ernster nimmt als frühe Regierungen. Und das ist ein Punkt, über den man tatsächlich optimistisch sein kann. Ich sehe natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten, eine Vielzahl von Dingen, die ich mir anders vorgestellt hätte. Ich glaube aber, dass die Grunderkenntnis, und das ist für mich auch wieder ein Grund für Optimismus, dass die Grunderkenntnis, dass wir in einer Zeit leben, in der ohne Digitalisierung und künstliche Intelligenz kein gesellschaftlicher Prozess sinnvoll zu gestalten ist, oder fast kein gesellschaftlicher Prozess, dass diese Erkenntnis sich durchgesetzt hat. In dem Kontext habe ich mit SWR-Intendant Kai Gnifke auch nochmal darüber gesprochen, wie dieser Optimismus aufrechtzuerhalten ist, auch und gerade im medialen Dauerfeuer.
Zunächst mal leben wir in Ländern hier in Europa und insbesondere in Deutschland, bei denen wir einen Haufen Gründe haben, stolz zu sein. Hier kannst du sagen, was du willst, egal welche Meinung du hast. Hier hast du die Freiheit, dich für jeden Job zu entscheiden, den du ergreifen willst. Bei allen Schwierigkeiten Wir haben hier so kluge Köpfe. Wir haben gerade hier in Heilbronn, wir haben hier Erfindergeist, wir haben Ingenieurskunst, wir haben unheimliche Brains und wir haben ja auch gerade hier am Standort einen Haufen Kohle. Also die besten Voraussetzungen, um was Gutes hinzukriegen.
Subfrage, warum haben wir es dann bisher, ganz offensichtlich im Digitalen zumindest, nicht so wahnsinnig gut geschafft?
Weil es lief. Weil es irgendwie lief und weil wir das Geld hatten und die Menschen hatten, um alles mit Geld und Personen zu erschlagen. Und jetzt ist beides nicht mehr so in Hülle und Fülle da. Und deshalb merken wir, oh, Scheibenkleister, das ist total doof, wenn du im Parkhaus nicht mit deiner Karte bezahlen kannst, wenn du noch nicht mal an der Autobahn ohne Kleingeld pinkeln kannst. Das sind nur die kleinen Dinge. Aber dass wir gnadenlos 5 großen Tech-Konzernen weltweit ausgeliefert sind und die am Ende mit uns Jojo spielen können, das ist leider erst jetzt bewusst geworden, aber es ist noch nicht zu spät.
Ja, und tatsächlich ist etwas, was Optimismus in Europa auch auf eine geopolitische Weise betrachtet werden kann. Kenza Aizid-Abu, die KI-Managerin, hat dazu einen kurzen, aber sehr treffenden Einblick geteilt.
Ich glaube, Trump führt dazu, dass Europa wieder sich gewonnen hat und uns klargestellt hat, dass wir wieder zusammenwachsen müssen und zusammen oder gemeinsam stärker sein müssen.
Eigentlich jede substanzielle Variante von Optimismus braucht auch ein Fundament. Und genau über dieses Fundament habe ich mit Markus Gabriel, dem Philosophen, gesprochen. Denn natürlich ist Optimismus also der Wunsch und die Überzeugung, man könnte etwas verändern, man könnte etwas zum Besseren verändern, man könnte etwas hinbekommen. Das braucht ein Ziel, damit es nicht im Nichts oder im Sand verläuft.
Aber ich glaube, wir können im Grunde genommen auf die Linie setzen, zu sagen, also was im Standarddiskurs so als europäische Werte bezeichnet wird. Ja, also wie würde man aus dieser ja doch weitgehend erstmal ideologischen Rede, hinter der erstmal nicht sehr viel steckt, außer ein gutes Gefühl. Wie würde man daraus Substanz quetschen, aus dieser Idee? Und da, glaube ich, können wir tatsächlich optimistisch sein, weil wir im Grunde genommen das Projekt der Moderne gerne weiterverfolgen wollen. Und das besteht eben darin zu sagen, dass die wirtschaftliche, technologische Entwicklung ein Ziel verfolgt, also nicht einfach so stattfindet. Und das Ziel ist eben die Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen, der Conditio Humana. Und zu sagen, dass KI, aber auch natürlich Quantencomputing und alles, was gerade ansteht, eine riesige Chance ist, ja, auch in der gegenwärtigen schwierigen geoökonomischen Lage Fuß zu fassen, das macht mich tatsächlich optimistisch.
Neben dem philosophischen Fundament, was muss man darauf aufbauen? Da würde ich aus meiner Perspektive im Bereich KI sagen, das ist etwas Wirtschaftliches. Das ist ja eine sehr, sehr interessante Unterscheidung zu früheren gesellschaftlichen Veränderungen, dass Digitalisierung so extrem stark unternehmensgeprägt ist. So stark, dass manchen Leuten dann schon mulmig wird. Aber wenn wir davon sprechen, wie KI in die Welt gestemmt werden kann, dann sprechen wir eben im Durchschnitt eher gar nicht davon, dass wir hier von zivilen Perspektiven, gesellschaftlichen Perspektiven, sagen wir mal von Stiftungen ausgehen. Das spielt alles eine begleitende Rolle, aber der Kern sind tatsächlich Unternehmen. Und zwar schon allein deswegen, weil die Investitionen, von denen wir da reden müssen, in einer Größenordnung stattfinden, die eigentlich nur noch Unternehmen, die investieren und irgendwann daraus Geld verdienen können, das sinnvoll in der Lage sind zu meistern. Und genau deswegen hat Optimismus eine sehr große ökonomische Perspektive. Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank, dazu nochmal.
Ich glaube, wir haben unglaubliche Chancen. Wir haben im Grunde genommen Talente in Europa und die uns die Welt beneidet. Wir haben einen Industriestandort, der sicherlich immer noch etwas traditionell aufgebaut ist, aber enorme Chancen nach vorne hat. Und ich finde, wir haben eine Diversität und eine Kultur in Europa, die für die nächste Zeit meines Erachtens genau die richtige ist, um die Herausforderungen anzugehen. Wir sind divers, wir haben eine feste Demokratie und ich glaube, darauf können wir aufbauen.
Direkt daran schließt sich Wirtschaftsministerin Katharina Reicher an.
Wie können wir denn in Deutschland und Europa jetzt Optimismus haben? Woher können wir den nehmen?
Wir können ihn nehmen, indem wir Beispiele wie diesen, hier den Campus in Heilbronn, nehmen, sinnbildlich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht nur Idee haben, sondern die in die Unternehmensgründung gehen, von der Unternehmensgründung in das Wachstum, gestützt bei privaten großen Investoren und gestützt durch eine öffentliche Infrastruktur, die es möglich macht zu wachsen. Wir verlieren noch zu viele Startups. Wenn es dann in Finanzierungsrunden geht, sind viele dann doch gezwungen, nach Amerika zu gehen, sich zu finanzieren. Das müssen wir mit einer europäischen Kapitalmarktunion in Zukunft besser machen.
Wenn ich davon gesprochen habe, dass zum Beispiel künstliche Intelligenz in erster Linie ein ökonomischer Faktor ist, dann muss man allerdings ergänzen, dass es einen begleitenden Faktor gibt, der eine ähnliche Relevanz hat, und das ist die Forschung und die Wissenschaft. Forschung und Wissenschaft haben allerdings im Bereich künstliche Intelligenz einen so engen Konnex zur Wirtschaft, dass man das häufig kaum mehr trennen kann. Wenn wir also sehen, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten und wie intensiv und eng sie auch mit der Wirtschaft zusammenarbeiten und zusammenarbeiten müssen, dann verstehen wir, warum in Kalifornien seit einiger Zeit rund 90% der wissenschaftlichen Paper zu künstlicher Intelligenz mit Hilfe von großen Unternehmen überhaupt erst geschrieben werden konnten. Das ist deswegen ein relevanter Punkt, weil viele Leute nicht wissen, dass wir in Deutschland eine ziemlich gute künstliche Intelligenzforschung haben. Das ist tatsächlich auf Weltniveau, wo wir noch nicht ganz so gut drin sind, dass diese Forschungsergebnisse, die hier produziert werden, dann auch unternehmerisch umzusetzen. Da fehlt also noch etwas in der Übersetzung zwischen Erkenntnis und Forschungsergebnissen und ökonomischer Verwertbarkeit. Aber das macht es nicht weniger relevant, gerade im Bereich künstliche Intelligenz offensiv auf Wissenschaft zu setzen. Ebenfalls zufällig getroffen auf der Tech 2025 in Heilbronn, habe ich interessanterweise Stefan von Holzbrink. Das ist der CEO der Verlagsgruppe Georg von Holzbrink, der zu der zum Beispiel die Zeit gehört und eine Reihe von großen Buchverlagen. Stefan von Holzbrink gibt normalerweise keine Interviews, hat aber das Thema offensichtlich so wichtig gefunden, dass er nicht nur vor Ort war auf der Konferenz, sondern uns auch erzählt hat, warum und wie er optimistisch in die Zukunft schaut.
Also ich glaube, die Erkenntnis, dass wir, wenn wir uns nicht gravierend ändern, auf einen großen Wettbewerbsnachteil in der Zukunft hin positionieren, die ist gegeben. Und daraus entsteht ein gewisser Drang und ein Handlungszwang, der hier deutlich spürbar ist auf dieser Konferenz, etwas zu verändern. Und ich glaube, die Menschen haben auch Lust auf Veränderungen. Das stimmt mich durchaus optimistisch.
Wenn man sich länger und vielleicht auch philosophischer über Optimismus unterhält, dann kriegt man irgendwann ein Gefühl, das in die Richtung geht, ja, aber was denn jetzt ganz konkret? Von Optimismus allein wird man nicht satt, so notwendig der auch ist. Und dann muss man anfangen, sich mit ganz konkreten Punkten zu beschäftigen. Wie also schafft man es, dem Optimismus auch gerecht zu werden? Der Wunsch und die Überzeugung, Veränderungen zum Positiven herbeizuführen, da reicht ja nicht nur die Haltung, da muss man auch tatsächlich etwas tun, etwas umsetzen, etwas machen. Und genau dazu habe ich mich auf der Konferenz unterhalten. Was sind denn die konkreten Wünsche? Ja, was ist die Wunschliste? Was brauchen wir ganz konkret? Was sind die Punkte, die wir umsetzen müssen nach Sicht der Leute auf der Konferenz, damit der Optimismus überhaupt gerechtfertigt ist? Bei den konkreten Wünschen bildet den Anfang Joschka Fischer, der ganz naturgemäß als ehemaliger Außenminister natürlich einen geopolitischen Blick darauf hat und gleichzeitig die Vielfältigkeit der Krisen auf der Welt nicht außer Acht lässt.
Wir müssen unsere Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern. Wir müssen endlich vorankommen in der digitalen Transformation und in der Wirtschaft sehr viel kompetitiver werden, erfolgreicher. Ich denke, all diese drei Dinge sind machbar. Was wir lassen sollten, ist, wir sollten nicht verstärkt noch in die Richtung gehen, dass wir mehr Hemmnisse aufbauen, statt sie abzubauen. Wir sollten aufhören, uns Illusionen zu machen, was die Bedrohungslage anbetrifft. Und wir sollten endlich wieder Ehrgeiz entwickeln, ganz vorne mitzuspielen.
Bei den konkreten Wünschen hat die KI-Managerin Kenza Aizi-Abu natürlich eine andere Perspektive darauf, allein deswegen, weil sie Kosmopolitin ist und schon in vielen verschiedenen Ländern gelebt hat und also tiefe Einblicke darin hat, wie in anderen Ländern diese Situation zwischen künstlicher Intelligenz und Digitalisierung gehandhabt wird. Und sie wünscht sich Folgendes.
Drei Dinge, die ich mir wünsche, dass wir unsere Stärken weiter stärken. Stärke Nummer eins ist für mich Forschung. Wir sind in Deutschland schon sehr gut aufgestellt. Diese Stellung müssen wir halten. Wir müssen dafür kämpfen. Momentan, auch da sehen wir, dass es ein bisschen wackelt. Talente, die entstehen ja auch aus den Universitäten und aus dieser Forschung. Und auch hier, wir haben gute Talente hier, aber die müssen wir halten. Ne? Auch die, wenn sie kein Kapital finden, keine Förderung finden, Bürokratie, die gehen dann weg. Und dritter Punkt, Stärke unserer Industrie. Ne? Wir haben wahnsinnig viel Industrie-Know-how. Und das ist auch, wenn wir über KI sprechen, es hat sich ja in den letzten Monaten nicht mehr viel getan, was Algorithmen angeht. Viel wichtiger sind die Daten geworden und vor allem proprietäre Daten. Na, also in eine bestimmte Industrie, in einem bestimmten Feld Fachwissen, was nicht überall vorhanden ist. Das ist gerade total wertvoll. Und das ist eine unserer Stärken und deswegen sollten wir das für uns nutzen und dann, ne, wie gesagt, zusammen mit der Technologie daraus was Gutes machen.
Steigen wir trotz der ganz konkreten Wünsche, die man braucht, um den Optimismus aufrechterhalten zu können, nochmal auf die Metaebene. Dazu Philosoph Markus Gabriel.
Erstens wünschen würde ich mir, dass wir den Stand des moralischen Fortschritts, den wir erreicht haben in unserem Land, jetzt versuchen, in KI-Systeme zu gießen. Das wäre mein erster Wunsch. Der zweite Wunsch ist, dass wir anerkennen, dass die digitale Wirtschaft nicht nur ein Sektor ist von Wirtschaft, sondern dass wir längst in einer digitalisierten Welt leben, die verzahnt ist mit der analogen Herstellung ihrer selbst. Das wünschte ich mir, also ein realistisches Bild davon, wo wir überhaupt stehen. Und drittens eine Chance auf völlig neue Kooperationen. Das heißt, ich glaube, dass Europa die Chance hat, jetzt einen Beitrag dazu zu leisten, dass das, was wir im Diskurs so den globalen Süden nennen, besser dasteht als vorher. Wir haben einen moralischen Auftrag und den können wir auch liefern. Das sind die drei Dinge, die ich mir wünsche.
Aus seiner eindeutig finanzwirtschaftlich geprägten Perspektive sagt dazu Deutsche Bank CEO Christian Sewing.
Erster Punkt ist der Wille zur Veränderung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade für Deutschland, dass wir auch das Positive sehen in einer Chance, sich zu verändern. Das ist eine Mindset-Frage. Ich glaube, nur so können wir die Herausforderung stemmen. Zweiter Punkt ist, wir müssen an dringenden Reformen arbeiten. Da haben Sie eben alles gehört, aber ob es die Energiereform ist, ob es eine Steuerreform ist, wir sind im Grunde genommen zu teuer für Investoren aus dem Ausland. Wir müssen an unserer Verteidigung arbeiten. Verteidigung und Technologie hängen ganz eng zusammen.
Ja, und der Mann, wo die konkreten Punkte auf der Wunschliste am ehesten etwas sein würde, das tatsächlich umgesetzt werden kann, ist natürlich der neue Digitalminister Carsten Wildberger.
Also wenn man sich jetzt mal fokussiert, müssen wir mal bei Digitalisierung abschichten. Wir haben sicherlich große Aufgaben in der Netzinfrastruktur, Festnetz und natürlich Mobilfunk, wie wir hier einfach schneller vorankommen. Dann, glaube ich, brauchen wir einfach eine andere Dynamik, was die Digitalisierung in der Wirtschaft angeht. Digitale Geschäftsmodelle, Startups, irgendwie alles mal mit einem Faktor 5, 10 denken. Und das dritte große Schwerpunktfeld ist sicherlich die Frage, wie kriegen wir Digitalisierung zu den Menschen? Dass Sie also, wenn Sie mit Kommunen, bei Ländern und auch im Bund Dienst in Anspruch nehmen, dass Sie das Gefühl haben, dass die Welt dort auch digital angekommen ist. Und da ist es ein bisschen komplexer, aber bin ich auch sicher, dass beschleunigt werden kann. Was soll man vielleicht nicht tun? Ich glaube, wenn man etwas verändern will, muss man erstmal brutal priorisieren. Wir können natürlich immer alles aufrufen, aber am Ende müssen wir uns auf die Dinge jetzt mal fokussieren, um Momentum aufzubauen. Das zweite Thema, ich glaube, wir tun gut daran, uns nicht immer nur am Status quo abzuarbeiten, sondern zu überlegen, haben wir genug Geschwindigkeit? Weil die einzige Chance, den Status quo zu verändern, ist eben über die Geschwindigkeit. Und der dritte Punkt ist irgendwie den Schalter im Kopf finden für eine positive Einstellung, weil Technologie ist für die Menschen da und kann so viel leisten. Das müssen wir auch richtig gut finden. Also auf der weniger Seite ist vielleicht mehr der mentale Switch und die Fokussierung.
Da spielt mit hinein, dass ja kein Thema sprichwörtlich vernetzter ist als Digitalisierung und dass deswegen das gar nicht allein und isoliert zu betrachten ist. Wir brauchen, um die große KI-Transformation, um Digitalisierung sinnvoll hinbekommen zu können, und auch das war Konsens auf der Tech 2025 in Heilbronn, brauchen wir eine Vielzahl von Reformen. Tatsächlich läuft der Staatsapparat und auch die Regulierung in speziell Deutschland, aber auch in Teilen von Europa immer noch so, als sei das 20. Jahrhundert im Gang. Jetzt werden sogar erste Zweifel laut aus der europäischen Führung der EU, was das Pausieren des AI-Acts angeht. Aber was vollkommen klar ist, ist, dass wir sehr umfassende Reformen brauchen. Es geht nicht nur darum, wie jetzt Carsten Wildberger gesagt hat, dass wir eine bessere digitale Infrastruktur in Deutschland brauchen oder dass wir natürlich auch eine Vielzahl von Investitionen brauchen. Nein, wir brauchen auch Reformen. In diese Richtung geht ein Teil der Wünsche von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche.
Wir müssen unbedingt die Unternehmenssteuerreform hinbekommen, deutlichen Bürokratieabbau und die Energiepreise zu senken.
Herr von Holzbrinck hat gesagt, der absolut essentielle Faktor ist die Energie. Es darf in Europa, in Deutschland nicht zehnmal mehr kosten als in den Vereinigten Staaten. Das hat er auf künstliche Intelligenz bezogen. Ja.
Wir werden einen höheren Stromverbrauch auch sehen in Deutschland durch Rechenzentren und KI. Internationale Studien zeigen, dass zum Beispiel der Strombedarf in Amerika von 4 auf 15-16% nur für KI steigen wird. Wenn wir also mithalten wollen mit in KI, brauchen wir vorher eine sichere Energieversorgung und die muss preiswert sein, die muss CO2-arm sein, sie muss vor allem aber bezahlbar sein. Das ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen. Ansonsten verlieren wir den Wettbewerb um künstliche Intelligenz schon an der Energiefrage.
Das heißt, digitale Souveränität ist auch und ganz besonders eine Energiefrage.
Digitale Souveränität ist eng mit einer Energiesicherheit, mit einer bezahlbaren Energie verbunden.
Die Reformen auf der einen Seite, aber natürlich, das klang durch, gerade aus der Politik, Carsten Wildberger hat das zum Beispiel gesagt, brauchen wir in der Öffentlichkeit auch eine andere Haltung. Tatsächlich ist es, wenn man von Öffentlichkeit spricht, wenn man vom Publikum spricht, wenn man von der Bevölkerung spricht, so drei ineinander übergehende Begriffe, tatsächlich ist es häufig so, dass man unterschätzt, wie wichtig die Stimmung in der Öffentlichkeit ist. Nicht nur für politische Vorhaben, sondern wirklich und wahrhaftig auch für die Ökonomie. Ökonomie ist in erster Linie in ganz vielen Bereichen eine Stimmungsfrage, weil Stimmungen zum Beispiel Einfluss darauf haben, wie viel die Leute konsumieren, was sie sich für Anschaffungen machen, ob sie sich trauen, ein Haus zu kaufen, ob sie sagen, ja, ich ziehe für einen anderen Job in eine andere Stadt, weil es sich am Ende für mich lohnt. Diese wirtschaftlichen Komponenten, die werden sehr stark durch die Öffentlichkeit und eben auch durch die Medienlandschaft mit geprägt. Und genau dazu habe ich mich sehr konkret unterhalten, was die Wunschliste angeht, mit den drei Medienmenschen Klaus Kleber, Stefan von Holzbrink und Kai Gnifke. Klaus Kleber?
Ich würde gerne ändern, dass mehr Offenheit gegenüber diesen neuen Themen ist und weniger Abschreckung, denn wir können eine Menge Gutes draus machen.
Holzbrink-Manager Stefan von Holzbrink?
Also was ich mir wünschen würde, ist ein verantwortungsvoller Umgang mit KI, der aber nicht in eine Überregulierung, wie sie die EU derzeit wünscht, mündet. Ein weiterer Wunsch wäre, dass wir hier in Deutschland uns auf unsere Kernaufgaben konzentrieren, also eher clustern und nicht zu viel in die Breite gehen. Ein weiterer Wunsch wäre natürlich auch eine European Cloud, denn ich glaube, ohne eine Cloud können wir den technologischen Rückstand nicht aufholen. Wobei ich da auch sehr optimistisch bin, dass man ihn aufholen kann, weil ja KI auch gerade im Coding einiges, was im Silicon Valley so gut vorgemacht wurde, relativ schnell nachgemacht werden kann. Also wenn wir sehr, sehr stark auf KI setzen, insbesondere in der technologischen Anwendung, bin ich zuversichtlich, dass wir Europa eine gute Zukunft geben können. Ein ganz dringender Wunsch, glaube ich, ist für die Zukunft, dass wir in unserer Energiepolitik und in dem Energiepreis wettbewerbsfähig sind. Denn wenn das Denken über KI in Europa zukünftig 10-mal teurer sein sollte als das in den USA, dann hat es sich bei uns ausgedacht.
Es wäre Intendant Kai Gnifke.
Also erstens mal einen Rahmen setzen, der Digitalisierung fördert und belohnt und vielleicht auch mal Nicht-Digitalisierung bestraft, damit ich die alltäglichen Dinge des Lebens endlich auch digital bewältigen kann. Ich würde mir wünschen, eine sehr, sehr schnelle Regulierung, die versucht, mit den rasanten technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Das ist wahnsinnig schwer in einem Rechtsstaat und in einer Demokratie, gebe ich zu. Und das Dritte ist, hat auch mit Regulierung zu tun. Ja, ich wünsche mir eine beherzte Regulierung. Ich wünsche mir, dass Politik Demokratie auch verteidigt, auch den großen Plattformbetreibern, die angeblich nichts mit Inhalten zu tun haben, auch ihre Grenzen setzt und auf ihre Verantwortung hinweist. Und wenn sie diese Verantwortung nicht wahrnehmen, auch sanktioniert. Das ist, glaube ich, etwas, das dürfen Menschen in einer Demokratie von Politik erwarten.
Ja, und was ganz oft unterschätzt wird bei einer ganz konkreten Wunschliste, was wünsche ich mir, ist, dass manchmal das Gute viel eher aus der Abwesenheit des nicht so Guten besteht. Das bedeutet, ich habe auch gefragt, nicht nur, was wollt ihr eigentlich, was ist eure Wunschliste, sondern was wollt ihr, dass es aufhört, was soll endlich weggehen, wovon brauchen wir weniger? Also eine Art Anti-Wunschliste, eine Gegen-Wunschliste. Und auch dazu habe ich mich unterhalten, zum Beispiel mit Christian Sewing, CEO der Deutschen Bank, der eine Einsicht geteilt hat, die brandaktueller kaum sein könnte, die allerdings, das muss man dazu sagen, wirklich eine Wunschliste ist, denn so großen Einfluss haben wir in Deutschland, in Europa darauf nicht. Christian Sewing.
Was wir unbedingt vermeiden müssen, sind Zölle. Zölle ist negativ für die Welt, negativ für Europa. Und von daher sollten wir die Hand ausgestreckt haben und verhandeln.
Der nächste Punkt der Anti-Wunschliste kommt von Katharina Reiche, der neuen Wirtschaftsministerin. Und das ist deswegen ein spannender Punkt, weil sie nicht nur Profipolitikerin ist, sondern auch selbst in der Wirtschaft gearbeitet hat als Energiemanagerin.
Was wir auf jeden Fall unterlassen sollten, ist noch mehr Regulierung uns auferlegen. Prinzip muss eigentlich heißen One in, Two out. Also noch mehr Regulierung, noch höhere Preise wäre schädlich für den Standort.
Einen der häufigst genannten Punkte, was wir in Deutschland und Europa, aber speziell in Deutschland, unbedingt lassen müssen, hat auch Stefan von Holzbrink gesagt.
Was wir lassen sollten, ist Kleinstaaterei. Was wir auch lassen sollten, ist der Unglaube, dass wir mit der Bürokratie nicht in ein besseres und ein flexibleres Fahrwasser kommen könnten. Ich glaube, darauf haben auch die Beamten Lust. Und was wir vielleicht auch lassen sollten, ist nicht an uns zu glauben, was aber auch dabei heißt, dass wir uns sehr anstrengen müssen. Ja, und beides gehört zusammen. Fleiß, Innovationslust und der Optimismus.
Wenn wir davon sprechen, was wir in Europa und speziell in Deutschland lassen sollten, dann ist das auch, und das war ein großes Thema auf der Tech 2025, das immer wieder aufgebracht worden ist, auf der Bühne, in den Gesprächen dazwischen, ist das auch eine Frage der Haltung. Denn wir sind über Jahre, speziell in Deutschland, ein wenig zu hochnäsig gewesen, etwas zu arrogant gewesen. Wir haben teilweise eine Hybris gehabt. Man kann da zum Beispiel auf die Automobilwirtschaft schauen, wie lange wir in Deutschland gedacht haben, dass unsere Autos so unfassbar viel besser sind als alle anderen und deswegen für alle Zeit und Ewigkeit natürlich die präferierten Autos in allen Gegenden der Welt sein werden. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Haltung am Ende etwas ist, was wir auch verändern müssen, um voranzukommen. Und genau dazu hat Kenza Aizi-Abu, die KI-Managerin und Forscherin, eine sehr interessante Einsicht geteilt.
Wovon wir die Finger weglassen sollten, uns Veränderungen zu verschließen, ein bisschen egozentrisch zu sein. Wir waren ja vor einigen Jahren Weltmarktführer, sage ich mal, oder sind viele Unternehmen heute immer noch. Aber das sind sie vielleicht nur aus der Vergangenheit, nur in der Historie. Das sind sie de facto heute nicht mehr. Und das werden sie in Zukunft nicht mehr sein, wenn sie sich nicht verändern, wenn sie sich nicht transformieren. Das ist der zweite Punkt. Und damit das klappt, und das schließt an meinen dritten Punkt, offen zu sein, um von anderen zu lernen. Und auch hier sage ich, wir können auch von China vieles lernen. Mhm. Na? Wir sind manchmal ein bisschen überheblich in unserem Umgang. Na, wir haben den Chinesen beigebracht, wie sie Autos bauen. Heute tun sie es vielleicht sogar besser als wir. Sie bauen auch Photovoltaik-Anlagen besser als wir. Chips können wir gar nicht mehr. Aber warum sollten wir es nicht nochmal lernen von ihnen?
Und schließlich bei der Gegenwunschliste, das, was man sich wünscht, was wir eigentlich lassen sollten in Deutschland, in Europa, nochmal der Philosoph Markus Gabriel mit seinen Befürchtungen, mit seinen Sorgen und dementsprechend mit den Punkten, von denen wir hier Abstand nehmen sollen.
Die drei Dinge, die ich befürchte, ist erstens, dass wir doch aufspringen auf den US-amerikanischen Zug, also Kettensäge, Doge und so weiter. Also, dass wir uns von der libertären Versuchung doch mitreißen lassen, ist die erste Sorge, die ich habe. Die zweite Sorge ist, dass wir aggressiver werden, als notwendig ist. Ja, dass wir also im Grunde genommen ein Abschottungsmanöver betreiben im Digitalraum, das brandgefährlich ist und im Übrigen dann auch ökonomisch nicht aufgeht. Und das dritte ist natürlich die große, große Gefahr aller künstlichen Intelligenz, nämlich dass die Schattenseiten, also die regressiven Strukturen in unseren sozioökonomischen Verhältnissen verstärkt werden durch die KI. Wir können ja entweder das Progressive oder das Regressive verstärken und wir wissen nicht genau, wie wir das messen. Ja, und solange wir keine quantitativen, sauberen Methoden haben, das Regressive vom Progressiven sauber, objektiv zu unterscheiden, kann alles in die Hose gehen. Und das ist meine Sorge.
Das, was auf der Tech 2025 in Heilbronn aus meiner persönlichen Perspektive deutlich geworden ist, ist zum einen, dass inzwischen fast alle verstanden haben, wie absolut wichtig die Gestaltung der digitalen Sphäre ist für die Gestaltung der Welt. Ich glaube schon eine ganze Zeit, dass man eigentlich ohne die Digitalisierung nicht nur zu verstehen, sondern auch zu instrumentalisieren, gar nicht mehr richtig verstehen kann, wie die Welt sich verändern lässt. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir eine Vielzahl von Prozessen haben, die nur noch digital überhaupt denkbar sind, sondern auch damit, dass mit künstlicher Intelligenz ein wirklicher Zivilisationssprung vor uns liegt. Das ist noch nicht in allen Köpfen angekommen, aber je tiefer man in diese Sphäre zum Beispiel von künstlicher Intelligenz hineinschaut, desto stärker sieht man, wie sehr dort die Zukunft geprägt wird. Am Ende reden wir davon, dass es zwar nur Technologie ist, dass am Ende aber die Art und Weise, wie Gesellschaft aufgebaut wird, wie Gesellschaft gestaltet wird, wie die Welt verändert wird, dass das so technologiegetrieben sein wird, dass wir gar keine andere Wahl haben, als dort mitzumachen. Das ist aus meiner Sicht auch die größte Gefahr und meine größte Sorge und gleichzeitig mein Grund für Optimismus. Die Gefahr und die größte Sorge ist, dass wir verpassen, an dieser großen KI-Transformation teilzunehmen. Meine Sorge ist, dass wir tatsächlich zu lange glauben, dass Enthaltung in diesem Technologiebereich etwas ist, was uns voranbringen kann. Wir machen es nicht, also hat es auch keinen Einfluss auf unser Leben. Das halte ich für naiv und das halte ich nicht nur für falsch, sondern auch für gefährlich. Denn es ist vollkommen klar, auch das war Konsens auf der Tech 2025 bei ganz vielen Leuten auf der Bühne und in den Gesprächen zwischen den Veranstaltungen. Es ist klar, dass wir mitmachen müssen, mitgestalten müssen in allen technologischen Bereichen, um überhaupt wirksam noch eine Prägemacht zu haben, um überhaupt wirksam unsere eigene Zukunft noch gestalten zu können. Und mit uns und eigen meine ich da in erster Linie Europa, in zweiter Linie natürlich auch Deutschland, in dritter Linie aber eigentlich die ganze Welt. Weil ich glaube nach wie vor, und das war ein häufiger Gesprächspunkt auf der Veranstaltung, ich glaube nach wie vor, dass Diversität einen Wert darstellt, dass die Vielfalt der verschiedenen Perspektiven essentiell sind, um voranzukommen. Ich glaube, dass Vielfalt, und zwar nicht in dieser platten Form, dass man sagt, wir brauchen jetzt drei verschiedene Sichtweisen, sondern in der ganzen Breite eigentlich der Menschheit, dass diese Form von Vielfalt etwas ist, was uns voranbringen kann, was uns resilienter macht, was uns stärker macht. Und genau deswegen wäre es aus meiner Sicht fatal, wenn wir sagen würden, wie in anderen Bereichen leider schon geschehen, ach, das geht alles hier in China, ach, das geht alles in den Vereinigten Staaten, wir werden schon uns irgendwie durchwurschteln können. Ich glaube, dass wir in Deutschland, in Europa einen sehr ganzheitlichen Blick auf die Entwicklung von Technologie haben müssen und dass wir mit diesen vielfältigen Stimmen, weil Europa sehr, sehr divers ist, dass wir mit diesen vielfältigen Stimmen definitiv anfangen sollten, Technologie mitzugestalten. Das ist nicht nur eine Frage von digitaler Souveränität, aber eben auch eine Frage von digitaler Souveränität. Es ist auch eine Frage von einer Aufbruchsstimmung, von genau diesem Optimismus, der das Motto der Veranstaltung war. Meine Sicht auf die Tech 2025 in Heilbronn ist, dass es war ein hervorragender Anfang, es war ein Aufruf, selbst mitzugestalten und vor allem auch die Voraussetzungen für die Mitgestaltung überhaupt erst zu schaffen. Ich glaube, dass wir viele Gründe für Optimismus haben. Ein paar davon haben wir hier gehört. Ich bin sehr gespannt, was ihr dort draußen, was das Publikum dort draußen sagt. Schreibt uns gerne eure Einsichten, schreibt uns gerne eure Aufbruchstimmung, schreibt uns gerne eure Form von Optimismus und eure Sicht auf die Veränderung auf unseren verschiedenen Kanälen und folgt uns dort auch auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok, Tech, KI und Schmetterlinge. Wir freuen uns, von euch zu hören. Vielen Dank, das war die besondere Sondersendung zur Tech 2025 in Heilbronn. Randvoll gespickt mit Optimismus, mit digitaler Souveränität und mit einem Blick auf die Welt, wie sie sich in Zukunft verändert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.